Dudenhofener Schwimmen dann auch bewusst den Neo weggelassen?
Ja, wir waren auch oft in Langen zum
Okay.
Sailfish-Swimming und da sind viele, die mit Neo unterwegs waren. Da habe ich mich auch gefragt, also egal, ob die jetzt in Frankfurt starten beim Ironman oder Frankfurt City, das ist eh viel zu warm. Also würde ich generell auch sagen, schwimm lieber ohne, damit du schon mal weißt, was auf dich zukommt.
Ja.
Muss aber selbst sagen, am Renntag lief es eigentlich ganz gut, bin meiner Meinung nach nur rückwirkend in der zu späten Gruppe unterwegs gewesen. Also waren vor mir einige, die waren recht langsam, aber dann, als ich an denen vorbeigekommen bin, nach dem ersten Wendepunkt dann, bevor es wieder zurück Richtung Land geht, da musste ich schon einige überholen, aber sage ich mal mehr Zickzack, als dass man da die Ideallinie schwimmen konnte. Muss aber sagen, so auch gerade so auf dem letzten Stück, wo es dann wieder dann ins T1 ging, keine muskulären Probleme, das lief echt gut. Hab die Kräfte ganz gut eingeteilt. Genau, dann ja, lief eigentlich auch alles soweit ganz gut in T1. Bin dann nur blöderweise, hab mir das ein Loch abgerissen von der Startnummer. Dann waren ein paar Helfer da, die haben mir dann nochmal ein neues Loch reingemacht. Dann konnte ich es nochmal neu durchfädeln, da ein bisschen Zeit verloren, aber sonst dann auch Nutrition und alles hinten in die Taschen reingepackt, die ganzen Gels und dann.
Rad ohne Probleme gefunden.
Jo.
Ist auch immer so ein Thema.
Genau. Nee, das lief ganz gut, habe aber auch dann schon gemerkt, dann vorne Richtung Parkplatz und Ausgang war viel Gewatz. Ich habe gemerkt, da sind einige unterwegs, denen war auch Drafting total egal und wollte da auch, ich meine, das war das Event, wo ich das ganze Jahr darauf hingearbeitet habe, da wollte ich nicht noch irgendwelche Zeitstrafen mir irgendwie
Ja.
reinholen, habe dann erstmal darauf geachtet, dass sich das ein bisschen in die Länge zieht und habe dann aber auch gemerkt, ab Frankfurt, wo es dann durch die Innenstadt ging und dann wieder hinten Richtung Nidda raus, dass ich dann erst wirklich dann wirklich Druck aufs Pedal gebracht habe, um dann wirklich so meinen Stiefel zu fahren und dann lief das ganz gut, habe dann auch mich auch an die Vorgaben vom Coach gehalten, dass ich gewisse Wattwerte nicht zu lange überstrapaziere, Verpflegung eingehalten. Das hat ganz gut funktioniert. Muss sagen, es war bis dato echt super. Hatte dann am Ende von der zweiten Runde einen kurzen Kettenklemmer, den leicht behoben und dann ging es dann zurück in die Innenstadt und habe ich dann, es gibt so ein Foto, das wird glaube ich aus dem Video rausgeschnitten. Da sieht man mir richtig an, wie ich mich auf diesen Marathon freue, wo ich vorher noch nie eingelaufen bin, aber musste ich dann auch dran denken, an die Worte von der Nine, die gesagt hat, der Ironman fängt erst beim Marathon an. Und da war dann für mich klar, jetzt siehst du die Gesichter, die nur wegen dir da sind, die jetzt sich an unterschiedlichen Orten positioniert haben, die du jetzt regelmäßig siehst auf den 4 Runden. Und da habe ich mich darauf vorbereitet und das hat mir halt eben auch sofort ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und habe das richtig genossen. Das hat auch genau geplant, genau geklappt mit der Verpflegung. Habe halt eben auch mir so ein Ziel gesetzt, dass ich dann, wie viel Gel ich dann pro Runde immer nehme, wie ich auch die Verpflegungsstation angehe, dass ich da dann eher ein bisschen Tempo rausnehme, ordentlich kühle, ordentlich trinke. Zwischendurch dann immer mal ein halbes Gel. Und das hat 1A funktioniert. Hatte da bis zu Kilometer 30 gar kein Problem. Dann ging es mir kurz aufs Klo und dann ging es dann weiter. Hab dann gemerkt, dadurch, dass du ja häufig dann, also pro Runde ja immer zweimal über die Brücken musst, über den Main, habe ich dann schon gemerkt, dass dann zum Ende in die Wade ein bisschen gezwickt hat. Aber gut, dann ein bisschen Tempo rausgenommen. Ja, da war mal ein Kilometer mit 5,20 drin, aber nicht komplett eingebrochen, nicht einmal gegangen. Es hat einwandfrei funktioniert. Bin dann am Ende mit 3,37, glaube ich, den Marathon gelaufen.
Stark.
Und mit 10 Stunden 20 war ich voll zufrieden im Ziel. Habe mich dann nur im Nachhinein ein bisschen geärgert, weil dann, als ich dann rechts abgebogen bin auf dem Römer und der rote Teppich dann unter mir war, klar, hast du generell Tempo rausgenommen, hast dann abgeklatscht mit den ganzen Fans und mit den Leuten, die du dann da noch kanntest, die dann da hinkamen, schön die Glocke geläutet und dann war so ein Typ vor mir, der mehr oder weniger sich das so zelebriert hat und es gibt kein Bild von mir im Zieleinlauf, wo ich allein drauf bin, weil der sich dann noch umgedreht hat, sich bei den ganzen Fans auf der Tribüne bedankt hat und mit dem habe ich dann zwar noch dann abgeschlagen, aber hab mir auch gedacht, das ist, du willst den Moment so richtig genießen und dann torkelt da so ein Typ vor dir rum, das war ein bisschen so mit bitterem Beigeschmack, aber gut. Für mich war das Finish dann wichtig und dass alles gut ging und auch, dass die Leute, die sich dann einen halben Tag um die Ohren gehauen haben,
um mich anzufeuern. Wie wichtig schätzt du ein, dass du an verschiedenen Punkten Leute hast und entsprechend die Marathonstrecke auf die Begegnung runterbrichst? Oder hast du das so nicht wahrgenommen?
Doch, war das gar also nicht? Mir war das total wichtig. Ich habe zwar auch den Leuten nicht gesagt, positioniert euch so.
Ja.
Das haben die schon im Eigenvernehmen so gemacht. Das war dann, du wusstest dann nur nach der ersten Runde, alles klar, es gibt halt eben so ein paar Momente, da ist dann Ebbe, da wird es zäh. Aber dann freust du dich auch wiederum. Dann wusstest du, alles klar, dann in der Zeit, dann gut, dann nimmst du halt eben dein Gel und versuchst einfach so in deinem Tritt drin zu bleiben. Und ich bin auch nicht der Typ, der ständig auf die Uhr guckt, sondern hab dann wirklich gezielt nur nach jedem Kilometer, alles klar, passt, weiter so.
Ja.
Habe auch nie gesagt, oh, jetzt wird's langsamer, ich muss mich wieder ein bisschen sputen, sondern da war mir nicht wichtig, was die Endzeit wird, sondern einfach nur durchkommen und keine Sekunde gehen. Also ich meine, ich bin zwar in den Verpflegungsstation gegangen, aber es war ja nur so kurzweilig und da muskulär nicht so die Einschränkung gehabt, dass es zum Wandertag wird.
Mit dem Thorsten und so da gestanden, sah es ja immer ziemlich gut aus. Also, das sah
sehr gut. Ja, mich hat das jetzt gewundert, ich habe mich auch gut gefühlt.
Das hat echt super ausgesehen. Und welche von der Laufstrecke, welche Passage fandst du jetzt am schwierigsten oder auch am schönsten? Wenn du jetzt in vier Segmente einteilen würdest, also du läufst raus, dann hast du ja die erste Passage, sehr viel Zuschauer, dann machst du unten die Schleife, dann geht's über die Brücke rüber.
Genau, die Schleife, die fand ich zäh, weil du bist ja dann einerseits mal wieder ein kurzes Stück runter, dann wieder hoch, das war ja mehr wie so eine Wendeltreppe, sag ich mal. Das war schon recht zäh, da sind auch einige gegangen und die haben dich dann schon schwer eingebremst. Ansonsten die Gegengerade hinten raus, wo es das Armbändchen gab, das war immer ganz schön, das ging auch recht zügig rum. Nur dann hinten aus dem Park, da ging es ja diese Steigerung dann hoch zu der nächsten Brücke.
Ja.
Da hast du schon gemerkt, es wird anstrengend. Alleine auch, weil der Asphalt nicht mehr ganz so gut war, aber ansonsten.
Ich fand den letzten Abschnitt, den fand ich auch immer, da waren halt wenig Zuschauer. Dann bist du an den Rädern am Schluss dann vorbeigelaufen, das ist ja auch ellenlang. Aber den fand ich immer so ein bisschen, da war halt immer irgendwie niemand. Und dann bist du ja auf die nächste Runde wieder gestartet, das ging dann immer. Aber die Passage, die fand ich immer so ein bisschen.
Ja, ist immer so die Sache, wie du das halt eben überbrückst, ob du dann dich jetzt dadurch runterziehst oder einfach nur dann Blick nach vorne gerichtet in die Ferne und wieder an sonnige Zeiten denkst.
Ja. Aber,
ja, aber in Summe muss ich schon sagen, es waren zwar dann auch 10 Stunden, aber es wirkt irgendwie kurzweilig, weil du bist ja ständig im Saft und kannst dich halt eben nie ausruhen, aber es ist so ein ereignisreicher Tag, du erlebst so viel.
Ist schon ein langer innerer Dialog, oder?
Definitiv, ja.
Ja, das ist schon faszinierend. Aber was wir noch vergessen hatten, du hattest ja nach deinem Unfall die Schwierigkeit, jetzt brauche ich ein neues Zeitfahrrad.
Genau.
Und dann wurde es ja ein BMC.
Ja, das ist auch dann so im Herbst passiert. Das war kurz bevor wir, also mal einen knappen Monat, wir hatten ja noch eine Mitteldistanz in Sanremo. Wir wollen eigentlich, also das kam dann auch von der Nina-Idee, dass wir in Montpellier von Challenge starten, dass wir das so als Vorbereitungsrennen nutzen. Das wurde dann auch abgesagt, weil die Radstrecke dann nicht genehmigt wurde von der Gemeinde. Und die haben uns dann nur gesagt, all gut, entweder ihr schiebt auf ein anderes Rennen von Challenge oder ihr kriegt 60% zurück. Und dann haben wir uns dann eben dann kurz berappelt, was machen wir? Ja, da stand dann entweder noch hier Challenge Almere zur Auswahl. Ach ja, da kann man schon mal hinfahren, hoch nach Amsterdam, ist gar kein Problem. Ja, und parallel dann nochmal was anderes geguckt. Ah, hier Sanremo. Ja, gut, weite Fahrt. Guckst sie dann da unten die Blumenriviera an. Alles klar, scheiß auf Holland. Wir fahren nach Italien. Das war halt eben nochmal ein richtig geiles Event, vor allem, weil die Mitteldistanz ist richtig knüppelhart. Das Schwimmen ist zwar wunderschön, unten direkt am Mittelmeer. Schwimmst dann zwei Runden da. Waren auch einige Profis da. Wie hieß er nochmal? Der Andi.
Reiz.
Andi Dreiz, genau, war auch da. Ja, der Thorsten auch bequatscht, weil er kennt ja da nichts. Und ja, die Radstrecke ist halt eben ordentlich mit, ich glaube, 1600 Höhenmeter hast du da. Und dann noch da dann den halben relativ flach dann durch so einen langgezogenen Tunnel auch. Das war schon recht zäh und da war eben auch überhaupt nichts los an der Strecke. Aber sonst von der Location her echt zu empfehlen. War schon echt schön. Genau da. Um auf deine Frage zurückzukommen wegen dem BMC, ist dann kurz davor fertig geworden. Da habe ich halt eben auch überlegt, war auch bei Delta Bike, habe da gefahren, weil ich eigentlich mit dem Cervelo ganz zufrieden war. Aber da habe ich schon gemerkt, ja, die spezialisieren sich jetzt nicht unbedingt auf TTs und wird ein bisschen schwer. Und dann kam der Carsten um die Ecke, also wie sieht's denn aus? Können doch ein Rad aufbauen. Und hat dann irgendwie auf Edelrad verwiesen, die hatten da einen BMC-Rahmen günstig im Angebot. Und hat dann auch gesagt, ja komm, von einem Unfallrad, das Hinterrad kannst du nur benutzen, das hat keine Macken. Die Schaltung habe ich dann zwar verkauft, das war ja eine Dura-Ace, da habe ich mir gedacht, komm, das muss nicht unbedingt High-End sein. Und das war ja dann schon nach Nines Ironman und die hatte dann gesagt, oh, ich bin mit der SRAM Force nicht so zufrieden. Aber wenn du die haben willst für dein neues Rad, kannst du die günstig erwerben und ich baue um auf die L2 Ultegra. Ja, dann habe ich gesagt, ja, gut, durch die Versicherung und so, die dann halt eben das Altrad ja dann ein bisschen entschädigt. Das ist fast 0 auf 0 ein komplett neues Rad. Hier und da ein paar Komponenten. Genau, und dann kam das dann zustande und muss sagen, durch das weiß-blau-schwarze ist ja ähnlich wie die 4-1-Farben, das passt ganz gut und stand auch echt ganz gut da, als der Rahmen kam. Da habe ich gedacht, ja. Kann man so.
Ja, so ein schönes Rad,
Ja,
also
definitiv. Macht auch
definitiv.
Spaß, also ich muss sagen, bin ja letztes Jahr dann einige Rennen gefahren und hab mir dann sogar noch Keramik-Speed-Komponenten gegönnt. Muss sagen, also die Drive-Chain, die macht schon richtig Bock.
Und die Umstellung jetzt von Shimano auf SRAM, also konntest du jetzt, oder kannst du jetzt nachvollziehen, dass Nine wieder zurückgewechselt ist, oder sagst du, das gibt sich eigentlich nicht viel?
Ja, ich sag mal, es sind Nuancen, es ist halt eben nur eine andere Schaltkombination. Ja, ich glaube, ein paar Leute, die gesagt haben, mit SRAM komme ich generell nicht so klar und habe da öfters mal Probleme mit der Kette. Ich habe da nie Probleme. Oder wenn ich mal Probleme habe, dann weiß ich, woran es gelegen hat. Also ich meine, ist
Ist
klar,
dir
wenn
öfters
ich.
mal die Kette von den Blättern runtergesprungen? Oder das ist ja
Das war
so.
jetzt, also beim Ironman ist mir nur da passiert, das war halt eben eine Bergabpassage und ich bin dann gerade vom kleinen aufs große Blatt.
Dann springt's.
Und genau, habe halt eben nicht den richtigen Zug dabei gehabt. Das war mehr so ein Leerschalten, sag ich mal. Und dann hing es halt eben an der Kurbel. Gut, dann war das schnell behoben. Aber das war eher ein Schaltfehler von mir. Das war jetzt nicht auf die
Aber
Schaltung
wenn du jetzt
gemünzt.
auf die Schaltlogik schaust, findest du Shimano besser oder findest du SRAM jetzt besser?
Das kann ich schwer beurteilen. Ich bin ja die Dura-Ace da nicht so oft gefahren. Aber ich habe mich nicht so wirklich angefreundet damit, weil da war ja so eine Thematik drin, dass die dann auch eine gewissen Schiefschaltung von der Kette automatisch schaltet.
Aber das kannst du ja einschalten oder
Genau.
einstellen.
Und da habe ich mich jetzt auch noch, also wie gesagt, ich bin da nicht so viele Kilometer gefahren, um da wirklich mal ins Detail zu gehen. Aber ansonsten.
Nee, okay, aber es ist ja alleine, dass du halt zwei Knöpfe hast bei Shimano und bei der Force nur einen. Und dann halt rechts schaltet es nach rechts, links schaltet es hoch und dann vorn Umwerfer beide.
Genau.
Das ist halt relativ logisch.
Ja, das war ja auch gewohnt von meinem Caledonia. Von daher war das jetzt nicht so das Ding.
Ich fand, also ich bin Verfechter von der SRAM-Logik. Ich finde die besser. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich bei den Leihrädern, die wir auf Mallorca hatten mit DI2, ich habe halt dann immer auf den kleinen Knopf gedrückt. Also ich habe mich so oft verschaltet einfach aus dem Affekt heraus und da fand ich das andere einfach sinnvoller. Also war für mich einfach einfacher umzusetzen.
Ja, wie gesagt, ich bin wenig Shimano gefahren, aber das SRAM ist mir eher so im Kopf geblieben, dass es auch simpler ist. Ich muss mich jetzt neuerdings auch an Campagnolo gewöhnen, das ist natürlich auch immer eine andere Liga, aber das kommt auch irgendwann rein. Wenn du weißt, wo auf welchem Hobel du sitzt, dann schaltest du Leben auch anders, aber ja.
Okay. Also war im Prinzip dann ein Jahr verspätet, das ein rundum schöner Abschluss, also Beginn, Abschluss
genau,
ja. für die erste Langdistanzreise.
Genau. Ich muss sagen, also so schön hätte ich mir gar nicht vorstellen können, wie es wirklich passiert ist. Und muss auch sagen, also wir haben, Felix und ich hatten dann einen Tag später noch bei mir auf der Terrasse so eine Supporter-Party gemacht für alle die halt eben den Tag davor vor Ort waren. Wir waren dann auch beim Athletenbrunch. Da hat sich der Felix ja dann auch das Kona-Ticket geholt, weil dann eben viele Athleten abgesagt haben und er als 30. das nur geschafft hat.
Ja, okay, das ist ja legitim.
Und dann haben wir das dann auch nochmal so da geteasert. Also es wusste bis dato keiner. Und dann haben wir uns noch einen Spaß gemacht, ihm so ein Baströckchen dann anzutackern. Und dann kam dann da raus und sagte, ja, hier, ich habe euch noch was zu erzählen. Und die Involvierten wussten ja sofort, was das bedeutet. Nee, und dachten sich so, dein Ernst? Nee, oder? Und ich werde auch nie vergessen, wie er dann gefragt hat. Wir sitzen dann schon längere Zeit bei der ganzen Slot Allocation. Und er fragt dann, wann ist denn Kona überhaupt? Und dann heißt er, ja, im Oktober, dann und dann. Und er ist halt eben Lehrer und meint so, oh, das ist genau das letzte Wochenende von den Schulferien. Gut, aber dann mit Rückreise und so, ach, das wird schon funktionieren. Und dann wussten wir aber trotzdem nicht, wenn sein Name kommt, ob er ja sagt oder nicht. Und dann ist er dann gefallen, kurz in sich gegangen und dann hat sich gemeldet. Das war dann immer so das i-Tüpfelchen. Und ich habe mich natürlich auch für ihn total gefreut und auch dann, wie gesagt, bei der Supporter-Party war dann nochmal ein bisschen
Grund mehr zu feiern. Mit welcher Zeit hat er das jetzt gelöst?
Also es war ja auch seine erste Langdistanz mit 9 Stunden 45 so um den Dreh zu ziehen können. Ja, war schon echt eine gute Leistung.
Und war das die erste und letzte oder gibt's ein Folgerennen auf der Langdistanz in 25?
Im September geht's nach Italien zu Emilia Romagna.
Auch auf die Langdistanz?
Auf Langdistanz, ja.
Okay, das ist ja jetzt komplett ambivalent zu dem regulären Zug der Nauheimer, die alle in Rot sind.
Ja gut, es war ja schon ein abgefahrener Zug, also allein, da hätte ich mich ja noch vor Frankfurt entscheiden müssen. Aber das ist eher mehr so ein privates Ding, weil ich war letztes Jahr im Herbst mit meiner Verlobten in Sizilien im Urlaub und das war genau das Wochenende, wo Emilia Romagna war. Da habe ich noch so aus Spaß gesagt, oh, guck mal hier, im September in Italien Urlaub machen ist eh immer geil. Das können wir doch nächstes Jahr nach Emilia Romagna machen und dann noch ein paar Tage in die Toskana. Und habe das einfach so als Spaß gesagt und sie dann sofort erwidert, ja, dann mach das doch. Wenn wir noch ein paar Tage dran, ist doch gar kein Problem. Ja, und kaum wieder daheim. Dann das nächste Major-Rennen dann gebucht.
Oh, shit.
Wer ist da der Veranstalter? Ist das auch?
Auch
einmal. Auch einmal, ja.
Okay.
Da ist auch... Das ist eigentlich, also werden die auch ihn wahrscheinlich irgendwann mal einladen. Wenn du mit unter 9 Stunden finishst und nicht die Hawaii-Quali kriegst, das ist schon hart. Ist ja im Julian da passiert.
Genau,
ja. Ist ja ein schnelles Rennen. Und da hast du einfach dann, ich weiß nicht, muss ein Slot oder sowas, 3 Slots gab es, glaube ich, er war 5. Hast halt unfassbar schnelle Leute gehabt. Und hast mit so einer Monsterzeit die ja echt für einen Amateur, also das ist ja, also unter 9 ist halt, ist ja Wahnsinn.
Ja, muss schon alles passen und dann.
Ja, so.
Schaffst du trotzdem, ja, ist schon bitter.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das sein Ziel war. Ich meine, die Zeit ist.
Naja, okay, war ja vorher, das Jahr vorher war ja auf Hawaii. Ich meine, das war jetzt nett, aber stell dir mal vor, das wäre so dein Hawaii-Rennen gewesen und dann machst du so eine Zeit und kriegst es nicht.
Hm.
Das ist halt schon hart.
Ja, ich meine, gut, in der Altersklasse, da hast du schon wirkliche Bretter, die du da bohren musst. Die Konkurrenz wird ja gefühlt immer stärker. Also wenn du dann schon siehst bei den Profis, wie die Zeiten immer mehr nach unten gehen.
Ja, die Altersklassenathleten gehen ja mit parallel. Also die Zeiten gehen, die bei Triathlon-Szene haben das ja schön rausgearbeitet. Die komplette, also nicht die Profis werden nur schneller, sondern der komplette Qualifikationsslot oder die entsprechende Menge pro Altersklasse wird im gleichen Verhältnis schneller. Von Jahr zu Jahr, aktuell gemessen in Frankfurt.
Ja.
Ja, also schon hochinteressant. Aber was nimmst du dir vor an Zeiten oder sagst du, gesund an die Startlinie ist erstmal das Wichtigste, klar?
Das ist auf jeden Fall, dass ich gesund erstmal an der Startlinie stehe. Aber ja, allein aufgrund dessen, dass letztes Jahr so gut lief und in Italien ist schon noch eher recht flaches. Das Schwimmen sollte vielleicht ein bisschen anstrengender werden, hat der Julian schon gesagt. Aber wenn ich da auch so ungefähr die Zeit wie in Frankfurt mache oder so um die 1:10, schon mal wäre ganz cool. Aber in Summe peile ich dann schon die Sub-10 an.
Der zweite Gast, der die Sub-10 hier anpeilt. Mal schauen, wer es schafft. Aber ihr seid ja beides Kandidaten, die dieses drauf haben. Also.
Ja, ich sag mal, ich würde das auch nicht sagen, wenn ich nicht wüsste, zu was ich in der Lage bin von letztem Jahr einfach. Ich meine, da hast du dann schon, ich meine, gerade so der Marathon, der kann dann schon viel ausmachen, aber es ist halt eben auch die Frage, wie viel Input du vorher hast, wie viel Watt du da trittst, dass du dann, ich meine, der Julian hat mir das auch mal rausgerechnet, wenn ich jetzt, sag ich mal, 10 Watt weniger treten würde im Durchschnitt, was mir das dann an Kräfte spart, um dann später den Marathon sicherer zu laufen und da nicht an meine Grenzen zu gehen. Und da ist halt eben auch so dieses Ding, wo spare ich die Kräfte und wo setze ich den Fokus drauf.
Hm. Aber du bist schon relativ stabil gelaufen. Also wenn du schon mal an der 3:30, sagen wir mal grob 3:37, in der 3:30 irgendwo, sagen wir mal, in Reichweite bist, das ist ja schon für uns Amateure schon eine brutale Zeit. Und dann halt schön noch gut unter die 5, dann bist du da.
Ja, ich sag mal, die Radstrecke, die bietet sich dafür auch an.
Ja.
Ja, wir werden es verfolgen. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit und gucken, wie die Saison noch läuft. Ich bin sehr auf jeden gut. Fall
viel Erfolg auf
optimistisch
jeden Fall.
Und motiviert. Danke dir.
Und das wird aber das Hauptrennen für dich dann.
Ja.
Ja. Und wenn dort die Altersklassenslots auch so sind wie in den vergangenen Zeiten und du da einen Sahnetag hast und dein Name wird genannt, würdest du das dann realisieren wollen? Hawaii, ist das ein Thema für dich oder sagst du?
Ja, es ist schon ein Wunsch. Also ich finde allein auch, was ich zuletzt gehört habe von Carsten und Nino, auch Thorsten, wie die da waren vor 2 Jahren, auch Felix letztes Jahr. Ist schon beeindruckend. Ich würde halt eben auch sagen, das ist so ein Once-in-Lifetime-Ding. Also ich würde es nicht als Serien-Event dann sehen, dass ich dann einmal Blut geleckt habe, weil ich meine, die Kosten werden immer höher und der ganze Aufwand dahin, ich denke mal allein, das Rennen ist hart genug, aber auch dann, um mitsprechen zu können, um zu sagen, alles klar, auf Hawaii zu finishen ist und was anderes als in Frankfurt oder in sonst wo. Und selbst da der Bohai, der da drum gemacht wird, da siehst du ja schon, es sind halt eben andere Temperaturen, andere Umstände mit dem Wind auch. Und
aber es ist halt schon ein ganz schöner Mythos eigentlich. Ja, also definitiv. Wenn du, also schlussendlich sagen ja viele, wenn du dann da bist, ist alles dann in der Realität halt viel, viel kleiner. Wo du trainieren kannst, da ist halt alles nicht unbedingt schön, aber dann das Komplettpaket macht halt das Erlebnis so unvergleichlich. Das ist ja eigentlich so das Feedback, was du von vielen hörst. Auch die Red Race-Gruppe, die drüben war, die haben das ja schön dokumentiert, wo sie auf diesem Parkplatz waren. Und dann haben sie auch gesagt, naja, in Deutschland würdest du nie da trainieren, aber da durch den Hype, Anführungszeichen, genau, die ganzen Athleten, die da sind, du wirst so mitgezogen. Und das pusht dich einfach. Also das muss schon sehr interessant sein. Aber wenn das jetzt nicht in Hawaii wäre, würdest du dann nach oder zu dem Ausweichort gehen oder sagst du, das wäre dann uninteressant, weil das kann ich auch melden und spare halt 50% der Anmeldegebühren.
Ja, ich glaube, der Hype ist woanders einfach nicht so real wie auf Kona.
Ja.
Und auch so das Ganze, also ich habe es von Thorsten ja auch gehört, die haben ja auch viel mehr rundherum gemacht. Also ich meine, du kommst ja sonst nicht wieder dahin, sonst auch Flora und Fauna so zu erleben und auch diese da den Vulkan und das Ganze dann zu bereisen, so das würde ich dann schon noch machen, die Zeit würde ich mir auch nehmen, um nicht dann zu sagen, alles klar, ich will die Leistung bestätigen von den Quali-Rennen, sondern das soll dann schon mehr, sag ich mal, so eine Racecation werden, dass du dann da das auch mit anderen schönen Dingen verbindest.
Na, cool. Dann drücken wir die Daumen. Aber wäre das dann, dieses Jahr sind sie, die Männer sind auf Hawaii.
Nächstes Jahr sind sie auf Hawaii, ja.
Nächstes Jahr sind sie auf Hawaii.
Also ich meine, Emilia Romana würde schon da reinspielen, weil es halt eben so kurz vor Nizza ist, aber dann dementsprechend schon für nächstes Jahr dann für Kona Platz gibt.
Ja. Oder sie legen halt wieder alles zusammen, kann natürlich auch sein.
Kann auch sein, ja.
So, dann gehen wir mal ganz kurz in den kleinen Tech-Talk. Wir haben so ein paar Fragen. Was war dein erster Radcomputer? Der allererste.
Ich glaube, so ein Standard Sigma mit auch mit Kabel und hier mit so einem Transponder.
Aber unten. Hattest du als Kind keinen Radcomputer?
Ja, also gut. Ich sag mal, das war so wie so ein Tacho halt eben. Also da wurde ja nur Geschwindigkeit und Gesamtkilometer und glaube die Uhrzeit oder so angezeigt. Viel mehr Daten hat das Ding ja auch dann wiedergegeben.
Ich hatte noch einen analogen. Das war mein erster. Ich habe mich so auf den gefreut. Das war dieser Kasten. Und dann ist er auch gegangen. Also scheinbar ist mir das mehr in Erinnerung geblieben als den bisherigen Gästen. Aber vielleicht,
naja. Das kenne ich nur von so alten Hometrainer. Ja, aber
ja, ja. Die erste Triathlon-Uhr?
Das war eine Garmin Forerunner 245, glaube ich. Die habe ich aber auch dann abgelöst, als ich Freiwasser schwimmen wollte und das Kontinent. Und da habe ich gedacht, gut, das muss schon sein. Also das
ist mit Polar angefangen. Daten. Da waren zwar Polar noch groß. Und dann ging es zu Garmin 405. Das war 2012. Da hast du noch so ein GPS-Ding hier am Arm gehabt. Das hat nie funktioniert. Das war noch, ja. Die Technik entwickelt sich. Was wird die nächste Anschaffung im Sportsegment?
Ja, ich bin also schon am Liebäugeln mit einem Aero-Helm. Ja, die Dinger sind auch so unfassbar teuer und dann trägst du die dann immer so regelmäßig. Aber ja, mal gucken, ob es dieses Jahr noch vor der Langdistanz wird oder irgendwann. Aber welchen genau? Ich habe mir jetzt mal ein paar verschiedene Modelle angeguckt, also gerade letzte Saison habe ich mich ja bei der Emily mal bedient, an ihrem Rudi. War eigentlich auch ein ganz gutes Modell. Mal gucken, was ich mir dann anschaffe.
Es gibt ja jetzt diese Helme, die auch bei den normalen Radrennen getragen werden, die so dazwischen sind, ne? Die so ein bisschen übers Ohr gehen und hinten ist nicht ganz so lang. Teilweise aber auch mit so einem Visier, was du dann irgendwie nach hinten klappen kannst. Wäre denn sowas, wenn du dann auch das Teil zum normalen Rennradfahren anziehen kannst, vielleicht eine Variante, wo du sagst, okay, ist nicht ganz so aero, aber ich kann es auch sonst auf dem Rad tragen?
Ja, ich habe das schon überlegt. Ich glaube, bei Visma, die haben da auch irgendwie so eine Giro-Version oder so und Lidl Track, die haben da auch so ein Ding, wo noch hinten irgendwie wie so ein Spoiler dranhängt.
Ja, aber das habe ich auch schon überlegt. Das sieht so ein bisschen abgeschnitten halt aus, genau. Verglichen mit den Hardcore-Aero-Helm.
Ja, mal gucken. Da gibt es ja einige Hersteller, die da ein bisschen experimentieren. Mal gucken.
Ja, hübsch finde ich sie alle nicht, muss ich zugeben. Aber,
ich frage mich dann irgendwann auch, schützen die überhaupt deinen Kopf? Also wenn du da gerade hier von POC diesen Todd-Helm, sage ich mal, sieht aus wie so ein Pilzkopf irgendwie. Der kann im Windkanal sonst was können, aber ich habe das Gefühl, dass...
Ey, ich jetzt mal annehmen, dass man das auch getestet hat, was passiert, wenn du mit dem Ding hinknallst, oder?
Aber ja, okay, die müssen ja gewisse Tests absolvieren. Das gehen wir mal davon aus.
Ja, ja. Aber erstmal sind die Windkanaltests wichtig, glaube ich, bevor die da für die Sicherheit sorgen.
Ja, ich finde halt nur, wenn du mit so einem Ding irgendwo aufkreuzt, ja, das legt halt eine gewisse Erwartung danach. Und wenn man dann sagt, der Bergsteiger fährt hinten mit dem Aero-Helm, und sagen, was stimmt mit dem nicht?
Ja, aber ich weiß ja, wenn du im Triathlon-Equipment unterwegs bist, dann fühlst du dich ja auch automatisch einfach schnell. Ist so.
Ja.
Dann auf den Zeitfahrbock gehst, das ist ja nun mal anders.
Das stimmt. Ich erinnere mich an die Ausfahrt nach Marburg, wo ich schwer hinten gekämpft habe.
Ja, das war auch die Ausfahrt vor vom Allgäu-Triathlon, wo der Viktor dann im Prinzip krank wurde danach.
Ja.
Ja. Ja, war schade. Wenn du jetzt überlegst von den ganzen Gadgets, die du hast, was wäre für dich so was jetzt ein Game Changer sein könnte, noch zusätzlich? Ja, wie heißen die, was der Dings hat? Diese Muskelsensoren, sondern
Sauerstoffoximeter, ja. Das aus dem Muskel irgendwie den Partialdruck oder so messen soll, ne?
Genau. Sind solche Sachen irgendwie, oder denkst du dir, Wattmesssystem hast du schon?
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, also Wattpedale sind so das, wo ich mich ganz gut dran halte und auch, sag mal, auch ein gutes Indiz ist, dass du so in deiner Komfortzone, sag ich mal, bist und dich über die Stränge schlägst.
Also was ich ja, bin ja kein Triathlet, wäre ich
noch nicht.
Ja, ich hab's.
Die kommen mal, den haust du mal raus. Wir haben jetzt durch die Emily und den Flo, euch sei echt Dank an der Stelle nochmal ausgesprochen, unsere Zuhörerzahl ver-x-facht, rein von den Downloads. Und jetzt wärst du mal an der Zeit zu loungen, dass eventuell der Böhmerwald doch was wird.
Ich weiß nicht, wovon du redest, Andi.
Der X-Terra-Triathlon, der Gravel-Triathlon.
Ja, aber ich finde es so viel schöner, wenn mir Leute das erzählen und ich höre mir an, wie
doch viel schöner, wenn du hier sitzen würdest und würdest von dem Event berichten.
Nee, aber um zurückzukommen, was wäre mein Gadget? Wer den YouTube-Kanal von Peak Talk kennt, der weiß, dass dieser Typ so einen der ersten oder experimentellen Sensoren hat vorne am Rad, um seine Aerodynamik zu messen.
Ja, was hat doch der neue Radcomputer von, was war Hunet sogar?
Das Ding sieht aus wie so eine Mini-Antenne, was er vorne auch dann praktisch auf die Höhe von seinem Radcomputer schraubt. Und das misst in Echtzeit seine CDA-Werte und dann kann er während dem Fahren Veränderungen vornehmen, die Auflieger, was weiß ich, weiter nach vorne oder sonst was. Und kriegt dann angezeigt, wie sich das aktuell verhält.
Ach nee, die Windrichtung haben die neuen Computer. Das ist nochmal ein weiterer Schritt.
Ja, und das wäre doch was, wenn du sagst, okay, du kannst noch selber, weil das eine ist ja, wahrscheinlich ist ja schon ein Unterschied, wenn du jetzt aber im Windkanal bist und es bläst einfach, was weiß ich, von vorne oder mal von der Seite. Oder du fährst halt mal so draußen rum, wie es dann halt in echt ausschaut. Und ich glaube, dass, also für diese Sachen, wo da halt extreme Geschwindigkeiten, wo ja umso mehr die Aerodynamik eine Rolle spielt, das wird wahrscheinlich das nächste Ding, dass du nicht nur die Herzfrequenz misst und deine Power, sondern irgendwann vielleicht auch so ein Ding dran hast, wie aerodynamisch bin ich gerade auf meinem Fahrrad. Als dritter entscheidender Wert.
Ich glaube, da brauchst du unfassbar viele Daten, weil wenn du den einen Messpunkt hast, vorne, wie will der jetzt ermitteln, wie deine Aerodynamik hinten ist? Da brauchst du ja auch einen Sensor wieder.
Deswegen funktioniert es so richtig, aber ich könnte mir vorstellen, dass das, also keine Ahnung, in 5 Jahren hocken wir vielleicht da und fragen, welches Modell hast du, um deine Aerodynamik
zu... Was halt sein könnte,
also ich fahre eigentlich Mountainbike, aber ich habe trotzdem eins.
Naja, was ja sein kann, ist, wenn du zum Beispiel, wenn jetzt 3 Leute den gleichen Radcomputer haben, und du kannst halt im Prinzip über gewisse Sensoren, die der nimmt, die, wenn die miteinander connected sind, kannst du immer den der Mitte entsprechend tracken. Aber das bringt dir halt...
Vielleicht ist es aber auch so, dass du, keine Ahnung, wenn du so einen Sensor kaufst, kriegst du, was weiß ich, werden mit dem 15 Aufkleber geliefert, die du an dein Rad, an entscheidende Punkte klebst, an deinen Helm, an deine Knie, an den Schuh. Und das Ding kann sozusagen aus diesen...
Ja, da muss ja überall Strom dran. Oder hast du dann dicke Knopfzellen drin? Also so, ich weiß nicht. Kann ja, ja sein, irgendwas wird kommen. Ja, wir hatten ja heute Batteriehersteller da, die arbeiten an der Variante mit einer hohen Energiedichte, von daher.
Ich finde es schade, dass ich das gesagt habe, weil du hast ja den Titel des Orakel aus Heuchelheim. Wenn du jetzt sowas daher schwimmen würdest, würden wir wahrscheinlich alle Notizen machen und sagen,
nee,
das Orakel hat gesprochen.
In dem Fall nicht.
Genau, da kommt demnächst die Rubrik Hot Take.
Ja, ja, genau.
Genau.
Das ist unfair gegen Orakel sowas zu spielen, ja, weil der verweist ja eigentlich immer nur auf seine Erfolge.
Ja.
Wenn er mal daneben gelegen hat, kann er sich nicht mehr dran erinnern.
Ja, aber ich finde es schade, dass du dir diesen Moment, das Staging, was wir hier aufgebaut haben, nicht genutzt hast, um zu sagen, du greifst mal an. Aber egal, wir steigen ein.
Du hast den Moment, du wolltest hier eine Bühne bauen, um mich irgendwie hier so ein bisschen Peer Pressure aufzubauen.
Ich habe die Bühne hier, den roten Teppich ausgelegt und du, na okay. Wir steigen ein ins Friendly Fire und ich muss sagen, ich werde jetzt eine Frage stellen, wobei die hinsichtlich der Klamotte, es würde mich wundern, wenn sie zugunsten von meiner Erwartung ausfallen würde oder meiner Wahl. Deswegen Team Mathieu oder Team Wout?
Oh, das spricht aber an einem dunklen Tag vom Wout an. Wenn der
ja, ich wollte gerade sagen, kurzer Race-Recap. Ja, ich weiß gar nicht, ob es der Andi verfolgt hat, weil er war so lange auf der Arbeit, dass es nicht schauen konnte. Heute war die Hoffnung lange, dass Wout seinen ersten Saisonsieg feiert. Es wurde gefahren Dwarsdorf Vlaanderen, so als Vorbereitungsrennen zu der Tour Flanders am Sonntag ist es, glaube ich, ne? Ja. Und es sah auch gut aus. Vorm Ziel war eine Vierergruppe vorne, 3 Wismar-Fahrer, neben ihm noch Jorgensen und T-Spinot und mit einem anderen Typen von Education First, nämlich den Nielsen Paulus.
Genau.
Und man hat gedacht, ey, 3 Wismar gegen einen ja, vom anderen Team. Und anstatt, dass sie sozusagen die ganze Zeit den attackieren und er muss die Lücken schließen und sie reihum um sich abwechseln, hat Wout wohl die Ansage gemacht, wir fahren so ins Ziel und ihr fahrt für mich einen Sprint an und ich ziehe das Ding nach Hause. Kriegt während dem Sprint einen Krampf und der Education First Typ schlägt die 3 Wismar, die hinter ihm als gelbes Publikum auf die Plätze fahren. Das war ein bitterer Tag und nach allen Erfolgen, die jetzt der Van der Poel die letzten Jahre hat, muss man sagen, eigentlich gibt es diese Rivalität nicht mehr. Sie ist entschieden.
Naja, aber wir haben sie immer noch in unserer Rubrik.
Und ich bin trotzdem Wout, Team Wout, weil ich leide mit diesem Typen mit einfach, der jetzt auch Pech hatte, auch letztes Jahr nach dem Unfall zurückgekommen ist, dann bei der Vuelta, glaube ich, sowohl das Bergtrikot als das punktbeste Trikot hat und sich das Knie so anranzt, dass er rausfährt. Also vielleicht hat er deswegen bei dir auch ein paar Sympathien, weil du es nachvollziehen kannst, wenn man nach dem Sturz zurückkommt und dann...
Ja, ich bin eigentlich auch Team Wout, weil ich finde auch gerade bei Grand Tours, was er dann für Arbeit leistet, für den Kapitän.
Ist das jetzt keine Überraschung, dazu, dass er Team Wout ist?
Wieso denn?
Gut, aber die Kappe an, das ganze Outfit passt ja dazu.
Ja, aber fällt dir auf, dass das Witzige ist, wenn wir jetzt so nach unseren Gästen mal in Kategorien, dass die Triathleten jetzt allesamt Wows sind, angefangen bei Vincent, ja. Und die Nicht-Triathleten, die wir hatten, sind alle Mathieu-Fans.
War der Vincent Wout?
Ja, das habe ich ja gefeiert ohne Ende.
Ach so, stimmt.
Ja, aber meine kleinen Momente, ja, die negierst du sofort.
Ach so, ich wusste nicht. Das habe ich komplett vergessen.
Und
ich
wusste, Emily und Flo
auch. Emily auch, ja.
Mhm.
Ja, also drei Wout, drei, die den Wout gewählt haben. Ja, ist ja auch ein großartiger Fahrer.
Ja gut, aber heute, das war schon... Hast du es gesehen?
Ich habe es gesehen,
ja. Oh Gott, oder?
Ich habe aber auch gedacht, warum die denn vorher nicht zu Brei fahren? Also, ja. Was sie denn wirklich so kaputt machen?
Ja, aber das hat er ja tatsächlich im Interview hinterher gesagt, dass das seine Ansage war, dass es voll auf seine Kappe geht und dass er egoistisch war und jetzt diesen Sieg braucht. Er hat ja, glaube ich, sogar gesagt, ich muss so an dich denken, Andi. Er hat gesagt, er braucht den Confidence Boost und jetzt sieht es halt, also wenn du von Nielsen Paulus ja im Sprint besiegt wirst als Wout von Aert, dann ist das eher ein massiver Confidence Drop. Aber trotzdem sollte das Team, finde ich, jetzt für Sonntag Hoffnung haben, weil die ja schon, ne, krass gefahren sind.
Ja, und die haben sich ja früh abgesetzt und das Tempo hochgehalten. Da kam ja
niemand mehr hinterher, ne?
Hinterher. Aber selbst ein Thies Spenot ist ja auch ein starker Sprinter. Das, ich meine, die hätten auf den letzten Kilometer ja auch trotzdem ihr Ding fahren können.
Ja,
und den
hätte jeder mal so ein Late Attack oder so raushauen, ja, ne? Dass der andere mal, aber der hat ja hinten nur gelutscht und die haben sie vorne abgewechselt und gesagt, das gewinnen wir schon. Ging voll in die Hose. Das ist echt bitter.
Aber jetzt fährt Tour de Flanders, fährt Mathieu am Sonntag mit?
Ja, klar.
Da wirst du wahrscheinlich sagen können, wer das am Sonntag macht?
Nee, am Sonntag, also wenn, bevor Mathieu, ich weiß gar nicht, wie oft hat er schon gewonnen? Zweimal, glaube ich, ne? Hm. Bevor jetzt sein neuntes oder achtes Monument, am Sonntag bin ich Pogacar-Fan. Ich glaube, Sanremo war 8, ne?
Hm. Pogacar fährt auch mit.
Mhm. Und der hat ja letztes Jahr gewonnen.
Ja.
Das ist, ich glaube, der Einzige, der eine Chance hätte, Van der Poel zu schlagen.
Nee, ich glaube, nee, letztes Jahr hat Mathieu gewonnen.
Letztes Jahr hat Mathieu gewonnen.
Das haben wir live auch gesehen.
Ja.
Den Tag danach waren wir da.
War das vorletztes Jahr, wo der Pogacar ihn hat so stehen lassen?
Ich glaube, es war vorletztes Jahr.
Okay.
Und im Anschluss hat ja Mathieu dann auch Paris-Roubaix gewonnen.
Ja.
Deswegen glaube ich auch, dass Pogacar nur Paris-Roubaix fährt.
Nee, ich glaube, der fährt.
Der fährt beides.
Wobei, das hat er schon gewonnen, also die Flandern-Rundfahrt. Ja.
Aber gut, wir sind noch mitten im Friendly Fire. Kegeln oder Bowling?
Klar, Kegeln, auch wenn es schwer im Aussterben ist zurzeit.
Okay.
Ist leider so.
Dann lange oder laid low?
Klar, lange.
Okay.
So als Hesse, genau. Ich habe auch sein Buch gelesen, fand ich ganz interessant auch, wie er auch dann seinen Titel verteidigt hat. Und auch gerade letztes Jahr existiert sogar ein Foto, den Tag vom Ironman, wo wir das Rad eingecheckt haben. Hat er nur eine Runde, ist da geschwommen, haben wir noch mit ihm Selfie gemacht. War auch total lässig drauf. Und muss aber auch sagen, selbst auf Hawaii, diese Laufleistung, das sucht schon seinesgleichen.
Definitiv.
Bin mal gespannt, was er am Wochenende in der Oceanside reist.
Hm. Von ihm.
Hm.
Dann Olibar oder Fokuhila? Oberlippenbart.
Ja, dann auf jeden Fall ein Race-Schnorris.
Okay.
Darf ich eine Frage stellen?
Ja, ja.
Ich will jetzt mal eine Frage zu den Frauen stellen. Lotte Kopecky oder Demi Wollering?
Lotte Kopecky.
Ulle oder Lance?
Ulle.
Ich habe noch keine Lance gesagt.
Keine Lance. Nee. Ja, okay, wir haben jetzt auch noch nicht so die internationalen Gäste hier gehabt. Das kann natürlich in einem anderen Land ganz anders aussehen. Deutschland ist halt schon sehr Ulrich-lastig.
Baust du jetzt gerade die Bühne, um unseren ersten internationalen Gast anzukündigen.
Ja, vielleicht.
Das würde, glaube ich, mehr interessieren, als mich im Böhmerwald absaufen zu sehen.
Das. Schauen wir mal.
Merkst du, warum der möchte, dass ich sowas mache? Also, an der Stelle, ich weiß nicht, du hast natürlich diese ganzen Gurkenfolgen, die wir schon aufgezeichnet haben, nicht gehört, aber ich habe noch nie in meinem Leben Triathlon gemacht. Ich habe auch nicht dieses Feuer, das du beschrieben hast, als du das erste Mal da in Frankfurt gestanden hast, ja.
Du hast ja noch nie in Frankfurt gestanden. Du hast noch nie an einer Wettkampfstrecke gestanden und den Flair aufgesaugt. Du hast das noch, du kannst da überhaupt aber nicht.
Es ist noch nie jemand gelaufen, wo ich sage, es lohnt sich, da hinzufahren. Ja. Aber der Andi wollte mich zum Einstieg als Triathlet unsterblich machen, hat vorgeschlagen, dass ich nicht mit einer Langdistanz direkt anfange, sondern mit dem Inferno. Genau, das ist die Reaktion von jedem, der schon mal einen Triathlon gemacht hat. Das ist eigentlich im Prinzip ein Mordanschlag, oder? Jemandem sowas einreden zu wollen.
Ja, genau, das ist so wie eine Ansage, ich will dich leiden sehen. Aber nicht nur ein bisschen, sondern
ja,
endlos.
Genau, und was er, glaube ich, unterschätzt ist, dass also die Chance, sowas nicht zu überleben, hoch ist. Wahrscheinlich wäre ich schon in diesem See abgesoffen, ja. Nee. Und dann das Einzige, die einzige Genugtuung, wenn ich absau, wäre,
nee. Also
er hat jetzt den schlechteren Part. Er muss meiner Frau erklären.
Nein,
ja?
da muss man mal den Bogen ein bisschen weiter spannen. Also, du warst ja mal ein guter Läufer. Kurzstrecke, aber es gibt die ein oder andere Urkunde im felsischen Bereich.
Lieber Gott.
Sei es dahingestellt, ob das irgendeine Relevanz heute noch hat oder nicht.
Es hat keine.
Dann,
wir reden nicht von den Bundesjugendspielen, oder?
Nee,
wir reden von 200 Meter, 400 Meter. Ja. Also das zum 20 Kilometer Berglauf Inferno.
Dann gab es ja verschiedene Leute, die das genauso gemacht haben. Und ich glaube nach wie vor, dass das ein toller Tag geworden wäre. Ja. Dann hätten wir zwei, die ihr Startgeld komplett verloren. Das ist ja abgesagt worden. Ich war ja gemeldet. Mhm. Ist ja abgesagt worden, leider. Was jetzt für mich im Nachgang vielleicht auch nicht so schlecht gewesen ist. Aber bis zur Laufstrecke hätte ich es geschafft. Und dann wäre es lang geworden. Aber egal.
Ist das ein Rennen, was bei dir auf dem Schirm ist?
Naja.
Da muss man auch Mountainbike fahren, ne? Das fällt ja schon raus.
Ja, wie gesagt, ich bin so mit Höhenmeter und generell so mit losen Untergrund, das ist einfach nicht so meins.
Ja, du hast ja viel Straße auch, gell?
Ich hätte sagen, gar nicht so noch viel Straße, aber viel Mountainbike, ja?
Der Mountainbike-Anteil ist der geringste. Du bist von der Gesamtdistanz bist du relativ kurz auf dem Mountainbike, 2 Stunden.
Ist so geil, wie es jedem versucht, schön zu reden. Ja,
ich glaube auch nach wie vor, dass das ein tolles Rennen ist. Wenn es nicht regnet und nicht stürmt.
Genau,
ja, der Norseman wird auch ein super Rennen sein.
Nee, der ist kalt. Der ist kalt. Das ist absolut indiskutabel. Also das ist glaube ich echt, also das schwarze T-Shirt, ich habe ja schon Leute gesehen. Also ich bin ja einer derjenigen, die das schwarze T-Shirt registriert und auch dann ehrwürdig anschaut und honoriert. Ja. Also das schwarze Finisher-Shirt vom Norseman, das ist eigentlich das heilige Shirt. Ja.
Wie signalisierst du dem Träger, dass du das jetzt ehrst? Gehst du vor denen?
Ich habe bisher nur zwei gesehen, die es anhatten.
Ja, und bist du dann irgendwie, hast du einen Diener gemacht? Oder?
Nee, du nimmst den Blick auf. Und derjenige registriert, dass du ihn wahrnimmst wegen dem Shirt. Und dann machst du so ein Nicken.
Was so viel bedeutet, wie jemand erstgeboren ist, wird deinen Namen tragen.
Ja, nicht ganz so weit, aber du, also das ist schon ein inniger Moment.
I feel you, bro.
Ich hoffe,
ja. Genau. Martin, und so wäre es dann auch für dich gekommen.
Ich möchte, dass fremde Leute mir innige Momente bescheren. Das wär mir zu viel.
Nein, aber ja. Naja, okay, komm. Du bist halt einfach dann hier beim Dünsberg-Marathon ist er ja hier fast in die, beim ersten Gravel-Rennen, fast in die Top 10 Hunter.
Hatte ich gefahren.
Top 5 hat er fast geschafft. Und was hat er gemacht? Sich verfahren. als beim Heimrennen. Aber gut, die Geschichte haben wir ja auch schon zu Genüge.
Das wahrscheinlich an der schlechten Streckenführung.
Ja, ja. Streckenkenntnis. So, Kienle oder Frodeno?
Ja, dann Frodo.
Echt? Pizza oder Spaghetti?
Pizza. Pizza geht immer.
Jetzt, das ist wahrscheinlich eine Frage, je nachdem, ob du es überhaupt hier gefahren bist. Felgenbremse oder Disc?
Gut, da kann ich nur sagen, dass ich bisher nur Scheibenbremsen gefahren bin, von daher.
Dann im Winter Roll oder draußen wahrscheinlich?
Draußen, hatte ich doch gesagt. Ja. Selbst wenn es knapp über Null hat.
Ja. Also wenn die Witterung und was sag ich, wenn es keine Minusgrade, sondern noch um den Gefrierpunkt und nicht zu viel Tau und so, aber sonst fahre ich auch draußen. Ja.
Dann Boa Hans Grohe oder wie heißen sie jetzt? Jumbo, Liese? Ne, Liese.
Wismar Liese. Jumbo ist weg, Wismar Liese Bike. Ja.
Gut, das fing bei mir an, als ich mir dann mal ein Cervelo geholt habe und ich habe auch einige Wismar-Trikots oder Jumbo in den Jahren davor, weil ich finde, die Spezialtrikots zu Tour de France sehen immer richtig geil aus, deswegen. Ja. Ich finde, die sind aber auch bezahlbar. Also gerade Bora, die kosten ja alle 150 Euro aufwärts oder so. Und da finde ich Design und Preis-Leistung voll in Ordnung, von daher.
Ja, die machen sich immer richtig Mühe zu Touren, ne? Da gibt es ja welche, die fahren komplett in normalen Trikots durch. Aber übrigens auch, ne? Ja, weil Gelb dürfen sie jetzt nicht mehr rumfahren bei der Tour de France. Es gibt nur ein gelbes Trikot, das hört mal auf mit euren.
Ja, Bora hat sich ja auch vor 2 Jahren, war es, meine ich, so in die Nesseln gesetzt, weil sie so ein spezial grünes Trikot geholt haben. Und das war. Das ähnelt dann zu sehr dem Punkte-Trikot und dann mussten sie ja ein normales Trikot dann tragen.
Ja. Wobei ich jetzt sagen muss, aktuell, also so das Gesamtpaket bei Bora, also das SL8, die haben ja das Weiß und vorne dieses Dunkelblau von Red Bull. Gibt ja mehrere, die auf dem Rad fahren, aber finde ich tatsächlich die Bora-Lackierung im Moment im Pro Peloton am geilsten. Die nächste, die danach, finde ich, kommt die FDG von dem Frauenteam, wo Wollering ist. Die haben das auch halt so französisch, dunkelblau, sieht auch geil aus.
Ich finde EF.
Muss ich auch sagen, jetzt wo ich einen Kendall habe, da ich mir auch mal das Pinker, wird schon eine geile Kombi sein.
Ja, die haben auch übrigens so einen Helm, ne? Also mit dem rosa wärst du gesehen. Das kannst du dann auch in die Waagschale nochmal werfen.
Ja, aber den kannst du ja nicht kaufen, diesen Lord Helmchen Helm.
Genau.
Nee. Also,
aber hier in Südafrika habe ich gesehen, der Martin van Riel, der trägt den auch. Ja, als Red Bull-Version an.
Jo, als Profi.
Ja,
wenn du den gestellt bekommst. Aber privat kaufst du ihn ja nicht. Ja.
Der Dings hatten der Chris Miller von Neo.
Ja, aber der hat auch 5 Watt
pro Trotzdem, der hat auch, er hat auch erzählt, als er den das erste Mal beim normalen Group Ride hatte. Und auch gesagt, Alter, jetzt geht's wohl durch mit dir, ne?
Der wird wahrscheinlich auch alles dafür machen, dass er The Grip genannt wird von Australien. Passt nochmal Studio oder Marp? Von den Klamottenfirmen.
Oh, die catchen mich beide gar nicht so.
Gar nicht?
Ich bin nur nicht so der Fan von so blanken Trikots, die nur so einfarbig sind. Also, mich schreckt auch dann auch der Preis ab, aber für mich ist das nicht so.
Ja.
Was ist dein Ding? Wobei Marp hat doch viel so ganz verschiedene.
Aber die sind halt auch teuer.
Ja, muss man ekelhaft auch sagen. Teuer.
Also, alle diese. Trendfirmen.
Ja, gut, ich trage am liebsten OMCC, das ist ja klar.
Ja, eine gute Antwort.
Es kommt bald neues.
Freut auch die Sponsoren, ne?
Genau.
Dann eher Aero-Socken oder ein Aero-Helm?
Ja, dann eher der Helm.
Okay. Handschuhe beim Rennradfahren oder ohne Handschuhe?
Ja gut, kommt auf die Witterung drauf an, aber ansonsten fahre ich ohne. Also auch selbst die ohne Finger, die trage ich auch nie. Das ist nicht so meins.
Okay. Elektronisch fällt wahrscheinlich auf.
Gut, ich fahre jetzt nur noch elektronisch.
Das hat er beides nicht erlebt. Mechanisch, Felge.
Doch, mein erstes Rennrad hatte mechanisch und hat er auch echt gut mitgespielt. Ja, irgendwann gehst du mit der Zeit und ich sag mal, mittlerweile kriegst du ja auch so kostengünstig die Kompletträder mit Elektroschaltung von daher. Ist schon ein ganz cooles Gimmick mittlerweile.
Dann schließen wir ab mit einer Einschätzung. Wer wird die Tour de France in diesem Jahr gewinnen? Und warum? Wenn sie alle jetzt gesund an die Startlinie kommen. Von den Hauptprotagonisten.
Ja gut, ich denke auch mal wieder, dass an Poggi nichts vorbeigeht. Vor allem auch, weil das Team um ihn rum richtig gut performt. Auch ein Juan Ayuso ist ja zurzeit richtig gut drauf. Polit als guter Backup wird er auch versuchen, alles Mögliche reinzuschmeißen. Es wird schwer. Also ich denke mal, wie vor 2 Jahren oder 3 Jahren, als Jumbo noch ordentlich ihn so unter Druck gesetzt hat, da hat er halt eben auch meiner Meinung nach nicht so das Team rundherum gehabt. Also ich denke mal, es wird wieder so ein Kampf Jonas gegen Poggi. Und ich sag mal, die bisherigen Ergebnisse haben ja schon gezeigt, was also welchen Status er jetzt schon hat, welche Leistung da an den Tag gebracht wird. Von daher wird es schwer. Aber ich denke schon, dass...
Also ich glaube, der ist auch der Hauptfavorit. Muss man halt sehen, wie der Jonas an den Start kommt.
Naja gut, jetzt hat er erstmal sich eine Gehirnerschütterung geholt bei Paris-Nizza, ne? Mhm.
Ja.
Der hat dann auch, glaube ich, 1,5 Wochen aussetzen müssen im Training. Umgekehrt musste halt auch, wenn der Poggi jetzt bei Paris-Roubaix an den Start geht, es musste halt auch erstmal überstehen ohne Sturz.
Das wäre das große Ding. Ich weiß nicht, ob ich das an seiner Stelle.
Das sind ja völlig andere Fahrer, ne? Da hat auch Lance Armstrong mal Stellung zu genommen. Der hat gesagt, so eine Scheiße habe ich nie gemacht. Klassiker fahren im Regen über Pflastersteine. Ich war in der Tourvorbereitung und diese Rennen haben ja für ihn überhaupt keinen Stellwert gehabt, ne?
Ja, war aber noch ein bisschen eine andere Zeit halt auch. Ich meine, der ist ja nur die Tour gefahren.
Ich weiß gar nicht, ist der überhaupt mal bei was anderem gestartet? Giro oder Vuelta? In der Frühphase, der wurde ja mal Weltmeister. Da ist er mal in den Anfang, noch vor seiner Krebserkrankung, ist er Weltmeister geworden. Da ist er anscheinend so ein Tagesdinger.
Ja, aber da ist er auch bei der Tour nicht angekommen in der Anfangszeit.
Der war ja noch kein, sozusagen kein Gesamtklassement-Typ.
Ja.
Aber während der es gab anscheinend bei ihm auch nie die Überlegung zu sagen, okay, ich hole mir jetzt mal das Triple und fahre Giro Tour und Vuelta.
Nee, ich glaube, das hat ihn einfach nicht gereizt. Weil dann hat er.
Was ist das größte Rennen? Tour de France, alles klar, das machen wir. Und der Rest juckt nicht.
Ja. Wer könnte noch interessant werden in dem Jahr? Wie sieht's mit Roglic aus? Fährt ja momentan ganz gut. Sturzfrei eigentlich.
Der fährt jetzt erstmal ein Giro.
Ja.
Ayuso hat er den Schneid abgekauft, ne? Das war ja ganz, ganz gut gemacht.
Ja, ich sag mal, das ist da wirklich schwer abhängig vom Team, würde ich einfach sagen. Weil wenn du die wirklich head-to-head, geht nichts über Poggi, weil der ja auch wirklich gerade am Berg, wo es ja den Unterschied macht, seine Leistung so lang auch drücken, da würden die anderen einfach, also vor allem, wenn du dem auch das ansiehst, mit dieser Leichtigkeit, wie er dann...
Ja, aber diese Leichtigkeit ist ehrlich gesagt ein bisschen zu leicht, oder? Die letztes Jahr Etappe, wo sogar der Vinegard im Sprint gewonnen hat gegen ihn, ne? Mhm. Und der lässt ja auch oft leicht aussehen, ja? Aber der ist über die Ziellinie gerollt und vom Rad wurde festgehalten von seinen Teammitgliedern. Und der Anna steht da mit einem Gummibärchen und signiert schon die nächsten Trikots, ja?
Ja, und da fand ich es auch so merkwürdig, dass auch die Medien das so aufkommen, oh, jetzt wird's nochmal spannend. hab ich nicht so gesehen, Ja, aber so, als hätte er die letzten 10 Meter auch gar nicht mehr in die Pedale getreten und lässt ausrollen.
Ja, was willst du machen? Die schlussendlich glaubt ja jeder, dass wir dann eine tolle Show oder die Show steht ja im Vordergrund und momentan ist der Radsport halt auch wieder auf dem Level, wo er mal war. Und das wäre ja schlimm, wenn jetzt
Ja, ich finde auch interessant, so die ganzen Newcomer, also gerade so die Neugewächse, die dann auch gerade für so Grand Tours auch vorgeschlagen werden. Ich meine, gerade so hier so ein Florian Lippowitz letztes Jahr, der kam ja aus dem Nichts. Ja. Also für mich ist der präsenter als ein, wer ist denn da noch, der Russe bei Bora?
Vlasov.
Vlasov, der wurde geholt Martinez. Als Kapitän. Und
wo fährt jetzt der Leonard Kemner auch?
Bei Trek. Trek. Der hat jetzt irgendwo, hat er schon ein erstes Rennen gehabt?
Volta da Catalunya.
Ja.
Da ist er mal nicht mitgefahren. Aber ich weiß nicht, wo der gelandet ist. Ich habe nur einen Podcast von ARD, die haben da irgendwie diesen Tourfunk, da haben die mit dem gequatscht.
Okay.
Also sein Ziel ist scheinbar auch Tour de France, aber da muss er jetzt auch erstmal liefern. Ich meine, gut, nach der langen Verletzungszeit.
Wäre auch wieder sein Jahresdebüt gegeben hat, war der Emanuel Buchmann, der ist für Cofidis startet.
Ja.
Wurde aber 30. glaube ich, oder so. Mit.
Der war doch auch mal Vierter bei der Tour, oder?
Vor Jahren, ja.
Ja, aber danach kam wenig. Also jetzt. Sagen wir mal in den Top 5 Ergebnissen von den großen Touren.
Nee, kam nichts mehr. Ja, ich weiß nicht, das sind halt die üblichen Verdächtigen. Remco wird mal sehen, ob der jetzt, wie lange der an seinem Sturz Folgen zu knabbern hat, ob er da wieder irgendwo auch ums Treppchen fährt. Das fand ich halt letztes Jahr schade, dass der Roglic sich wieder durch den Sturz rausgenommen hat, weil ich glaube, der Battle zwischen ihm und Remco um Platz 3, das wäre fast witziger geworden als vorne, ne?
Ja. Ich glaube, die sehe ich auf einem ähnlichen Niveau. Die halt eben nochmal selbst den Unterschied machen, weil wie gesagt, sonst bei den anderen ist halt eben die Frage, wie das Team dich halt eben auch dann da ranführt und wie du dann generell die Etappe so gestalten kannst. Dann hast du ja wenig so, dass die vorne wegfahren. Aber sonst, ich meine, gerade auch letztes Jahr, wie ein Carapaz dann auch die Bergwertung dann für sich entscheidet, der glaube ich auch nicht den großen Wurf machen, aber der bringt immer nochmal ein bisschen Feuer rein. Muss ich zeigen, ich bin gespannt.
Pidcock. Neuem Team, neuem Rad.
Der hat doch bisher gut performt, würde ich sagen.
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob der so ein Interesse hat, irgendwie irgendwo Gesamtklassement zu fahren. Und ich glaube, für die ist das auch, die kriegen ja jetzt, die haben ja jetzt die, wie heißen sie, diese Wildcards, ist ja jetzt erhöht worden. Ne? Du hast jetzt die 18 Profiteams. Dann, oder sagen wir die World Tour Teams, dann die zwei besten der nächsten Division, das ist im Moment Israel und.
Ich glaube Uno X, oder?
Ja, kann sein. Die zwei sind gesetzt und jetzt dürfen noch drei zusätzlich. Ja, und dann hat natürlich jetzt zum Beispiel sowas, Tudor hat halt Glück mit Julien Alaphilippe, ja, französischer Nationalheld, der muss rein, ja, das heißt, die sind gesetzt. Q36 mit Pidcock hat auch gute Chancen und was war denn das dritte?
Ach, sind die nicht automatisch unter den Pro-Teams?
Nee, das kann der Veranstalter dann aussuchen. Deswegen hast du dann immer,
ach so,
in je nachdem, welches Land die Tour ausrichtet, werden das so ein bisschen berücksichtigt. Also in Spanien werden dann andere eingeladen als jetzt beispielsweise in Italien oder Frankreich. Ja, aber ich glaube, Tudor ist Q36 und das dritte Team fällt mir jetzt gerade ein.
Oh, ich hätte gedacht, dass der Pidcock schon zu einem Team geht, wo er dann halt, sagen wir mal, eher vollumfänglich protegiert wird für die Tour. Dass das halt.
Ich glaube, dass Pidcock nicht so der.
Ungefragt.
Der Bock drauf hat. Der will halt, glaube ich, auch weiterhin sein Mountainbike fahren. Und für die, denke ich, ist es fast wichtiger, den Pidcock jetzt parallel zur Tour irgendwelche Rennen abräumen zu lassen, um Punkte zu kriegen, dass sie in dieser 3-Jahres-Qualifikation halt aufsteigen.
Okay.
Ja, wäre auch eine Marschrichtung.
Der hat jetzt die Alula-Tour gewonnen, ja, das war ja für die ein mega Erfolg und das gibt halt Punkte. Und alle 3 Jahre wird ja abgerechnet. Und wenn du da halt dann aufsteigen kannst, dann sagst du, schicken wir unser bestes Pferd lieber zum Abgrasen von diesen Rennen, als zu sagen, ey, wir sind mit Pidcock 10. der bei der Tour gewonnen. Das juckt ja keinen. Klar. Gibt zwar auch Punkte, aber...
Ja, aber ich glaube, dann gehen die eher auf Etappen.
Ja, ich finde das, wenn man mal die Netflix-Doku da geguckt hat, da siehst du ja schon gerade behind the scenes, wo drauf die Wert legen. Wenn die ja für Teams wie Education First warst du auch da ein Riesenerfolg, alleine die Etappe zu gewinnen. Also, da hast du schon gemerkt, was das für den Stellenwert einfach hat. Auch und
also Pidcock hat es ja überhaupt nicht geschmeckt, dass er für jemand anders fahren sollte. War auch die ersten Interviews, die er zurückgegeben hatte jetzt im neuen Team, die haben sich ja relativ kurz gekannt, aber er war ja so überwältigt, dass jetzt nach so einer kurzen Kennenlernphase das Team sich so für ihn einsetzt.
Das war, also wenn du, meine, diese Alula-Tour, die war jetzt so stark besetzt, ja, aber ich glaube, das ist die erste Wochen- oder Etappenrennen, was er gewonnen hat. Mhm. Und das Team ist voll gut gefahren. Also die haben es auch voll geschickt gemacht. Ne? An den Bergen mehr oder weniger hat er wenig gehabt, das hat er selber erledigt. Aber da gab es ja auch so flache, ne, mit Crosswinds, wo man gesagt hat, okay, der kleine Pidcock kommt erst schön in die Mitte und hat ihm so drei Viecher zur Seite gestellt, die dafür gesorgt hat, dass er auch immer irgendwie in der ersten Gruppe dabei war. Also das haben sie schon gut gemacht.
Ja.
Ich glaube sogar ein anderer aus dem Team hat irgendeine Sprintetappe gewonnen. Also
die haben schon abgeräumt. Pidcock ist ja auch relativ jung. Ich meine, der ist 24 erst, gell?
Das weiß ich gar nicht.
Der ist relativ jung.
Ja.
Und da kann noch einiges
kommen. Bin mal gespannt, was er. Also, Cyclocross hat er dieses Jahr irgendwie nicht gemacht, ne? Und seine Mountainbike-Ambitionen, keine Ahnung. Er fährt ja jetzt. Das ist ja auch komisch, ne? Das Team fährt Scott, aber er fährt im Mountainbike weiterhin das Pinarello.
Wobei die Scott-Räder ja auch gut sind im Mountainbike-Segment.
Ja, aber irgendwie ist das Gerücht, dass wohl demnächst auch das ganze Team auf Pinarello fährt. Ich glaube, der Besitzer von Pinarello hat wohl Anteile von dem Team übernommen.
Okay. Ja, dann macht's ja Sinn.
Ja, also ich finde, also ich bin jetzt nicht so der Pinarello-Fan. Also wenn ich jetzt einen Scott hätte oder einen Pinarello, auch das Mountainbike, würde ich sagen.
Also das sehe ich ganz anders.
Echt? Also was man dem Pinarello geben muss, ist...
Ein italienisches Rad zu haben.
Ja, aber, also, ich finde, der größte Vorteil von Pinarello ist, das erkennst du halt sofort. Ja, viele sehen ja, also, das Scott sieht ja auch so aus, wie es halt diese Aero-Dinge ausschauen. Das Pinarello erkennst du.
Ja, ich weiß ich nicht. Also, wenn
ich finde es auch so ganz, also, sag mal, weil die Konturen und das Design einfach so einfach anders ist. Und auffällig.
Ja, naja, so, eben, es ist ein hoher Wiedererkennungswert, ja.
Ich würde, wenn italienisch, würde ich, was mir jetzt auch vom Mountainbike-Segment, nicht nur, weil sie gewonnen haben, auch schon vorher, die Villiers finde ich interessant, die Marke. Auch rein von der Historie und wie der ganze Konzern aufgebaut ist, das ist schon ein gutes
Rad. Bei dir steht ja noch ein Fully aus, an dem.
Ja, ich suche das noch nächstes Jahr.
Mhm.
Nächstes Jahr. Oh. Je nachdem. Vielleicht gibt es ja auch bis dahin Fullies im Gravel-Segment. So richtig schöne. Mit einer Hedgehog, 15 mm Federweg, das wäre ideal.
Ja, mit der,
find ich mega geil.
Mit der Flight.
Ja.
Dass ich gar nicht mehr kümmern muss.
Ja. Und dann hast du noch eine Software, wo du die Strecke reinladen kannst und eine KI macht's auf und zu.
Ja, aber das ist, die Flight ist das. Die steuert ja deine.
Aber nicht streckenabhängig, die macht's ja.
Ja, die reagiert halt auf den Sensor Untergrund.
Vom Untergrund. Ja. Ja.
Nee, was du brauchst, ist, dass du. Du fährst ja gerne mit dem Power Guide von Garmin. Kennst du die Funktion?
Ja.
Ja, der Andi, großer Fan von. Ja. Und dass der Power Guide sozusagen auch noch mit deiner Schaltung gekoppelt ist. Und
automatisch schaltet, das wäre
geil. Automatisch schaltet, so wie im Prinzip, wenn du im Erg-Mode fährst, ja, auf der Rolle.
Ja.
Ja? Das ist das nächste Ding.
Also die Fahrradindustrie, die muss ja mit was kommen. Und jetzt, ich meine, die Diskussion, die Reifen jetzt so künstlich auf Super Gravel aufzureisen, ob das so erfolgreich wird, schauen wir mal. Also der nächste richtige Hype ist noch nicht da.
Ich würde Ihnen auch empfehlen, dass Sie mal ab und zu unseren Podcast hören, ja, und vielleicht dann Ideen vom Heuchelheimer Orakel übernehmen.
Ja. Dann bist du schnell zum Propheten.
Gut, ist ja, was soll nach Orakel noch kommen? Ja, da bleibt ihr ja nur noch.
Ja. Gucken wir mal. Ja, hat uns sehr gefreut.
Mich auch. War sehr interessant und lustig.
Ja.
Ja, vielen Dank und viel Erfolg bei den nächsten Rennen.
Dankeschön.
Wir werden es verfolgen. Und hoffentlich haben wir zwei Gäste, die ein Sub-10-Finish verzeichnen. Würde uns sehr freuen.
Und dann nochmal kommen.
Ja.
Ja, so die ersten Wiederholungstäter haben. Ja.
Ja, cool.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.